Schön, dass wir hier heute Morgen zusammen Gottesdienst feiern können. Schön, dass ihr hier seid, trotz der Sommerzeit. Viele sind ja unterwegs und es ist ja in der Sommerzeit gar nicht so einfach, Predigtreihen zu machen, weil man ja nie weiß, wer ist jetzt da. Es soll ja so Prediger geben, die sind so gut in dem, was sie tun und in dem, was sie sagen, dass die Leute sogar im Urlaub sich dann die Predigten anhören. Ich halte mich selber nicht für einen solchen Prediger. Ich gehöre nicht dazu. Ich würde eher sagen, diese Sommerzeit ist so eine Zeit der Zerstreuung. Zumindest erlebe ich das persönlich gerade so, weil ich bin so zerstreut, dass ich überall meine Pullover legen lasse. Also das, Sommerzeit ist bei mir so eine Zeit der Zerstreuung, würde ich so sagen. Aber Sommerzeit ist auch immer eine tolle Gelegenheit, mal an Stellen, wo man vielleicht sonst im Alltag in Themenreihen nicht so eintaucht, und eine tolle Gelegenheit auch immer wieder aus dem Alten Testament Dinge neu zu entdecken. Und ich liebe es, im Alten Testament zu graben, zu entdecken, wie der rote Faden vom Alten Testament ins Neue Testament gespannt wird und wie diese ganzen Bezüge und Verknüpfungen da sind und wir merken können, Gott wirkt in unserer Geschichte von Anfang an bis heute und er hat einen Plan. Er hat die Kontrolle. Und ich bin jemand, der hat dann immer so viele Gedanken im Kopf. Und vor 3 Tagen habe ich überlegt, ich predige über Josef. Heute werde ich über Jona predigen. Gestern hatte ich noch 4 Punkte auf dem Zettel. Ich habe es heute Morgen auf 2 Punkte gekürzt, um euch nicht zu überfordern. Heute Morgen wollen wir uns in die Geschichte von Jona einmal hinein vertiefen. Und eigentlich, wenn ich an Jona denke, kommen als erstes so Erinnerungen hoch aus meiner Kindheit, wo der Pastor in der Gemeinde, wo ich groß geworden bin, einen Walfisch aus Pappmaché gebaut hatte, der auf so ein Rollbrett montiert war. Und da konnte sich wirklich eine Person reinsetzen. Und dann haben wir die Geschichte von Jona so bildlich nachgestellt. Und dieser Wal ist da durchgefahren. Und da saß dann jemand drin und plötzlich kam da eine Person rausgepurzelt mit einem Purzelbaum. Und Jona kam aus dem Fisch heraus. Und das Zweite, die eher nicht so schöne Erinnerung, die Verknüpfung, die ich mit Jona habe, ist aus meinem Studium, dass ich nämlich das komplette Buch Jona von Hebräisch übersetzen sollte. Und ich bin nicht so der sprachbegabte Mensch. Und dann natürlich auch noch große Exegesen darüber schreiben sollte. Eher Kapitel meiner Biografie, die ich jetzt als nicht so die ganz glorreichen bezeichnen würde, von dem, was ich daraus fabriziert habe. Aber ich hatte einen Dozenten, der eigentlich schon seit über 7 Jahren an seiner Doktorarbeit geschrieben hat, als wir mit ihm auch dieses Fach hatten und uns mit Jona beschäftigt haben. Und er sagte, er schürft immer noch am Anfang dessen, was man aus diesem Buch, aus diesem kleinen Buch, 4 Kapitel in der Bibel herausholen kann. Nach 7 Jahren intensiven Studiums in seiner Doktorarbeit in der Beschäftigung mit dem Buch Jona. Und von ihm habe ich wirklich viele, viele tiefe Impulse aus diesem Buch auch mitnehmen dürfen und die ich auch heute Morgen mit euch teilen möchte, die mich selber sehr mitgenommen und beschäftigt haben. Zum einen werden wir sehen, eine große Verknüpfung zwischen dem Alten und Neuen Testament. Das Neue Testament verstehen wir manchmal noch viel tiefer, indem wir Geschichten aus dem Alten Testament heranziehen können. Und auch nochmal zu sehen, das, was wir im Alten Testament lesen können, wie Gott ist, was von ihm berichtet wird und durch Jesus nochmal klarer, strahlender, größer und faszinierender wird. Und mein Wunsch und Gebet für heute Morgen ist, dass ihr auch angesteckt werdet von Gott und seiner Schönheit, von seinem Wort. Und ich möchte noch kurz beten mit uns. Danke Gott, dass du heute Morgen hier bist. Und ich danke dir, dass du heute Morgen durch diesen alten Text aus dem Jona-Buch zu uns sprechen möchtest, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du uns dein Wort aufschließt, dass du uns offen machst zu hören auf das, was du heute Morgen zu jedem Einzelnen persönlich sagen möchtest, Herr. Komm, Heiliger Geist, und wirke und sprich du unter uns. Amen. Mein erster Punkt, größer als Jona. Jona ist ein Text, der auch von den Juden immer wieder einmal im Jahr mindestens rausgeholt wird an einem der höchsten, eigentlich dem höchsten Festtag bei den Juden, dem Yom Kippur, dem sogenannten Versöhnungstag oder Versöhnungsfest, was auch bis heute noch gefeiert wird. Dieses Jahr, glaube ich, um den 2. Oktober herum. Und der Yom Kippur war auch zu alter Zeit beim Volk Israel der einzige Tag in den Zeiten der Stiftshütte oder auch des Tempels, an dem der Hohepriester in das Allerheiligste treten durfte und sozusagen wirklich in Gottes Gegenwart treten durfte und Gottes Herrlichkeit erleben durfte. Und immer an diesem Tag, heute gibt es ja keinen Tempel mehr, heute gibt es keinen Hohepriester bei den Juden mehr, aber trotzdem, dieser Tag Yom Kippur wird auch heute noch gefeiert und sie lesen jedes Jahr im Gottesdienst, ja, das Buch Jona. Und ich finde, sie tun es zu Recht, weil besonders aus jüdisch-messianischer Perspektive, aus unserer christlichen Perspektive, macht es total Sinn, was das Buch Jona uns mitteilt und wie es auch schon hinweist auf noch etwas Größeres als das, was da passiert ist, nämlich auf das, was Jesus später für uns getan hat. Also, wer war Jona? Vielleicht ganz kurz ein Abriss der Geschichte. Jona lebte etwa 780 bis 750 vor Christus, war ein Prophet, ein Gesandter Gottes, der im Auftrag von Gott das reden sollte, was Gott gesagt hatte und was er wollte, dass die Menschen es hören. Also eine hohe Ehre und eine riesige Verantwortung, die Jona mit sich trug. Und er bekam den Auftrag von Gott, nach Ninive zu gehen und diese zu ermahnen, diese Stadt zu ermahnen, die Leute dort, und gegen sie aufzurufen, also im Prinzip sie zu ermahnen und zu sagen, wenn ihr nicht umkehrt, kommt Gottes Gericht über euch. Ninive, das ist vielleicht ein bisschen erstaunlich für das Alte Testament, war eben kein jüdisches Volk oder eine jüdische Stadt, sondern war die Hauptstadt der Assyrer, eine der großen Weltmächte in der damaligen Zeit, Feinde vom Volk Israel. Und Ninive war eine gewaltige, große, prunkvolle Stadt von Heiden. Also Jona sollte als Botschafter vom Volk Israel den Namen Gottes bekannt machen bei Heidenvölkern. Er sollte den Auftrag weitergeben, wozu Gott schon das ganze Volk Israel gerufen hatte, auch bei dem ganzen in der Wüste, wo sie die 10 Gebote bekommen haben, dass nämlich das Volk Israel eine Nation von Priestern auch für andere Völker sein sollten, um auf den großen Schöpfergott hinzuweisen. Und viele von euch kennen die Geschichte. Jona hat keine Lust, diesen wichtigen Auftrag zu erfüllen und er flieht vor Gott und diesem Auftrag und landet irgendwann im Bauch eines großen Fisches, eines Wales, wo er dann doch zur Besinnung kommt und diesem Auftrag nachkommt. Er wird ausgespuckt bei Ninive und verkündet die Botschaft Gottes. Und die ganze Stadt kehrt um, sie tun Buße und ändern ihr komplettes Leben. Und das Buch Jona hört eigentlich damit auf, dass Jona sich total darüber ärgert, dass Gott die Heiden verschont und dass er ihnen gnädig ist. Aber darum soll es heute jetzt nicht gehen. Ganz spannend, noch ein kleiner Ausflug vielleicht. 100 Jahre nach Jona gab es noch einen weiteren Propheten, der hieß Nahum. Der hatte eigentlich genau denselben Auftrag, 100 Jahre später nochmal nach Ninive zu gehen und zu sagen, Leute, kehrt um, sonst kommt der Zorn und das Gericht Gottes über euch. Und ich möchte jetzt einmal einsteigen und aus Jona Kapitel 1 mit uns lesen. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Und da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Eine kleine andere Stelle aus Gottes Wort möchte ich einmal lesen, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 8. Und dort lesen wir ab Vers 22, eines Tages stieg Jesus mit seinen Jüngern ins Boot und sagte zu ihnen, wir wollen über den See ans andere Ufer fahren. Während der Fahrt schlief Jesus ein. Plötzlich brach auf dem See ein schwerer Sturm los. Das Boot füllte sich mit Wasser und sie waren in großer Gefahr. Die Jünger stürzten zu Jesus und weckten ihn. Meister, Meister, schrien sie, wir sind verloren. Und Jesus stand auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Und da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. So, jetzt kann man natürlich fragen, okay, wo ist jetzt hier konkret diese Parallele? Oder erzähle ich hier euch gerade eine ganz große Eisegese? Ich lege Texte gegeneinander aus, die vielleicht gar nichts mit sich zu tun haben. Tatsächlich finden wir im Neuen Testament die Rede davon, von dem Zeichen des Propheten Jona. Etwas weiter bei Lukas steht, im Gericht werden auch die Leute von Ninive gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie sind auf Jonas Predigt hin umgekehrt. Und hier ist einer, der mehr ist als Jona. Jona war ein Prophet. Er hatte eine besondere Rolle. Er durfte Gottes Wort weitersagen. Aber Jona war nicht Jesus. Um einen Sturm zu stillen, musste Jona sich selbst ins Wasser schmeißen, damit der Sturm aufhörte. Denn er selber war das Problem. Und später kam einer, der aufstand und sagte, Ruhe, und der Sturm ist vorbei. Wetter ist keine Herausforderung für Jesus. Denn Jesus ist gekommen, um Sünde zu beseitigen und den Zorn Gottes ein für allemal zu besänftigen. Die große Parallele von Jona, der immer am Yom Kippur, an dem Tag, wo der Hohepriester einmal ins Allerheiligste gehen konnte, ist vielleicht ein kleines Vorbild auf dessen, was später einmal durch Jesus passiert ist, der den Sturm gestillt hat, dadurch, dass er ihm einfach befohlen hat, still zu sein. Und dadurch, dass Jesus den Zugang zum Allerheiligsten ein für allemal freigemacht hat, sodass wir nicht nur an diesem einen hohen Tag im Jahr und der Hohepriester stellvertretend, sondern wir alle, jeder Einzelne, in Gottes Allerheiligstes treten können, in seine Gegenwart. Noch ein großer Punkt, an dem deutlich wird, dass es jemand deutlich Größeres gibt als Jona. Und das finde ich auch ganz bewegend, weil es auch für mich entlastend ist, ist, Jona war nicht der feinfühligste Evangelist. Nahum später erklärt ganz ausführlich, was Gottes Botschaft ist und warum das Volk in Ninive umkehren müssen. Aber die Botschaft von Jona, was er der Stadt Ninive weitergab, war, und das lesen wir in Jona Kapitel 3. Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Das ist jetzt nicht ganz so feinfühlig und das ist vielleicht jetzt auch nicht ganz so viel erklärend, wo wir sagen müssten, ein guter Evangelist müsste doch erklären, was ist jetzt das Problem und was hat jetzt Gott getan, was ist jetzt Gottes Idee dahinter und Gedanke. Nein, aber das ist das Einzige, was wir lesen, was Jona gesagt hat, in 40 Tagen, dann kommt ihr alle um. Das müssen wir uns mal vorstellen, also da kommt einer, der gerade von einem Fisch ausgespuckt wurde, wahrscheinlich nach Fisch stinkend daher, völlig genervt, dass er jetzt hier doch irgendwie den Auftrag Gottes erfüllen muss und wirft den Leuten um den Kopf, in 40 Tagen werdet ihr platt gemacht. Und jetzt könnte man noch meinen, in so einer großen Stadt, wie Ninive auch war, da kommt so ein Spinner daher, der nach Fisch stinkt und der sagt jetzt, in 40 Tagen werdet ihr platt gemacht. Und was passiert? Der nächste Vers, die Leute von Ninive glaubten Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und ich finde, dieses Bild macht klar, es ist eben nicht dieser stinkende Mann, der die Leute zur Umkehr bewegt, sondern es ist Gottes Wirken, Gottes Reden, Gottes Botschaft, die dahinter steckt. Und Gott gebraucht diesen stinkigen, garstigen Mann dazu, sein Wort zu verkünden, die Botschaft zu sagen, Gott ist so viel größer, dass die Leute Gott erkennen dahinter und umkehren. Wie gesagt, das macht mir sehr viel Hoffnung als Prediger, dass auch durch meine Worte Gott viel, viel Größeres tun kann, weil er am Reden ist und nicht ich. Und die Leute von Ninive glaubten Gott und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nicht genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte und tat es nicht. Also auf die Verkündigung von Gottes Botschaft, von Gottes Größe, passiert eine komplette, ganzheitliche Umkehr von dieser ganzen Stadt. Angefangen von dem großen König, der ein Vorbild ist, von seinem Thron aufsteht und sich beugt vor dem großen Gott. Ganzheitlich, indem sie umkehren von allen bösen und schlechten Wegen. Und ganzheitlich sogar darin, dass das Vieh mit eingeschlossen ist, in dem, dass sie fasten und vor Gott sich demütigen. Und das Spannende ist, dieser Gedanke, auch dieses Ganzheitliche, dass sogar das Vieh dazugehört, das finden wir nicht zum ersten Mal hier, sondern auch schon zum Beispiel bei Mose, der mit dem Pharao darüber verhandelt, dass das ganze Volk Israel auszieht aus der Sklaverei, hin dorthin zu, wo Gott hin sie führen wird, was er verheißen hat. Mose ist mehrfach beim Pharao und verhandelt über den Auszug des Volkes und erst dürfen nur die Männer mit ihren Frauen gehen, aber nicht die Kinder. Dann dürfen doch die Kinder mitgehen, aber nicht das Vieh. Und schließlich wissen wir, das ganze Volk Israel zieht aus mit Kind und Kegel, mit Vieh und Schätzen. Alles gehört dem Herrn und alles muss ihm gehorchen. Gott, und das wird dir ganz klar, will nicht nur einen Teil von uns. Er will alles. Umkehr und Nachfolge bedeutet, es kostet mich alles. Und das sollten wir gut überdenken und abwägen. Und nicht entscheidend, und auch dazu ermutigt uns der Text, ist, dass wir zum Volk Israel gehören, sondern diese rettende Botschaft von Gott gilt den Heiden. Und das können wir schon im Alten Testament sehen, wie Gott sich das ausgedacht und dass er da einen Plan, einen Weg dafür hatte. Sogar die Heiden sollen gerettet werden durch den großen Gott Israels. Deutlich wird es auch ganz spannenderweise genau an diesen Stellen in der Bibel im Neuen Testament, wo wir von der Sturmstillung lesen und an einer anderen Stelle, wo es um dieses Zeichen von Jona geht, als wir davon lesen, in Lukas 8 zum Beispiel, es kam aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm und sie konnten wegen der Volksmenge nicht zu ihm gelangen. Und man berichtete es ihm und sagte, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Und Jesus antwortet herausfordernd und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und es tun. Gott sagt, die gehören zu mir. Nicht die, weil die vielleicht von der Abstammung her unbedingt sich deswegen qualifiziert hätten, sondern die, die das Wort Gottes hören und es tun. Wie sieht es bei uns aus in unserer ganzheitlichen Nachfolge? Ist es unser Oberstes, dass wir auf Gottes Wort hören und danach handeln? Kehren wir um, wie es die ganze Stadt Ninive getan hat, dass Gott unser Ein und Alles ist und alles ihm gehört, sogar unser Vieh, unser Kleinkram, alles gehört ihm. Jesus ist so viel größer noch als Jona. Er hat diesen Weg frei gemacht hin zu Gott. Und ein kleiner zweiter Aspekt, auf den ich noch kurz eingehen möchte, ist der Weg aus der Tiefe von Jona, aus Dankbarkeit oder durch Dankbarkeit. Also Jona, dieser berufene Prophet von Gott, läuft weg vor Gottes Auftrag und tut den Willen Gottes nicht. Und wir haben schon gelesen, da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Er bezahlte sein Fahrgeld und stieg ein, weg von dem Angesicht des Herrn zu fahren. Hier sind viele Begriffe, die wir hier finden, wie Jona flieht vor Gott. Er wollte weg von dem Angesicht des Herrn. Er ging hinab nach Jaffo oder nach Jaffa, um nach Tarsis zu fahren. Also ganz weit weg, vermutlich lag Tarsis in Spanien gemeint. Und wenn wir den Text weitergehen, in Vers 5 lesen wir, und Jona war hinabgestiegen in den untersten Schiffsraum, tiefer, hatte sich niedergelegt und war dort eingeschlafen. Und dann kommt der ganze Sturm und Jona sagt zu den Leuten auf dem Schiff, werft mich ins Meer. Also noch tiefer als der tiefste Schiffsraum in den tiefsten Ozean soll er hinabgeworfen werden. Und die tiefste Stelle ist dann, wie er dann nochmal hineingeschluckt wird sozusagen in diesen Fisch, der ihn aufnimmt. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wie mein Hebräischlehrer diesen Text genommen hat und uns allein an der Grammatik und an dem Aufbau des hebräischen Textes aufgezeigt hat, wie diese Verschachtelung da ist, wie Jona flieht vor Gott. Immer tiefer und tiefer hinab in die Dunkelheit, immer weiter weg von Gott, immer weiter hinab, ja, ins Bodenlose. Und dann schreit Jona zu Gott und drückt es wie selbst aus, was wir lesen können in Jona 2. Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich. Und du hörtest meine Stimme. Jona war gefühlt an dem tiefsten und weit entferntesten Punkt von Gott angelangt. Da in diesem Bauch von diesem Schiff, von diesem Fisch, tief unten im Meer. Tiefer geht die Entfernung zu Gott nicht, auch nach der damaligen Vorstellung, als im Totenreich zu sein, wo der endgültige Tod, die Trennung und Entfernung von Gott da ist. So fühlte es sich für ihn an. Und doch in dieser Not schreit er zum Herrn und Gott hörte seine Stimme. Und das, was Jona hier passiert ist, finde ich eine tolle Veranschaulichung dessen, was passiert, wenn wir eben nicht in dem Willen und nach dem Willen Gottes leben. Wie diese Entfernung von Gott passiert, man tiefer und tiefer fällt, auch wenn man das vielleicht gar nicht so bemerkt oder wahrnehmen oder sehen kann. Und Jona schreibt, als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Und aus dieser tiefsten Tiefe heraus hört Gott unser Schreien. Selbst an dem entferntesten Ort hört Gott unsere Stimme, wenn wir zu ihm rufen, wenn wir ihn anrufen. Er hört uns und er erhört uns. Und das ist Evangelium, die gute, rettende Botschaft. Jona schreibt weiter, die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade, verlassen den, der ihnen Gnade erweist, müsste man korrekt übersetzen. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Denn die Rettung kommt von dem Herrn. Jona kehrt am tiefsten Punkt um. Er bekennt seine Schuld, seine Abkehr, seine Abwendung von Gott. Er bekennt und er anerkennt, die Rettung, die kommt von Gott allein. Und die einzige richtige Handlung, das einzig Richtige, was er tun kann, ist, Gott zu loben und zu danken. Er opfert Lob, steht hier. Und das ist auch wieder sehr herausfordernd. Lob zu opfern bedeutet, es kostet etwas. Es kostet Anbetung und Hingabe, ein ganzes Leben für Gott hinzugeben, das kostet. Aber es lohnt sich. Wenn wir zu Gott rufen, er hört uns. Und Gott reagiert. Und der Herr gebot dem Fisch und der spie Jona ans Land. Gott anzuerkennen, ihm zu loben, zu opfern, Dank zu bringen, das richtet uns auf. Das bringt uns wieder heraus aus der Tiefe, aus unserer Entfernung von Gott. Das bringt uns wieder direkt in seine Gegenwart, ins Allerheiligste. Wir dürften bei ihm sein, durch Jesus Christus. Immer wieder wird uns das passieren, dass wir in schwierige Situationen, in Kämpfe und Herausforderungen hineinkommen. Vielleicht sind das Krankheitsdiagnosen. Vielleicht ist es Zerbruch von Beziehungen. Ja, was mich beschäftigt hat, ich hatte es vor 2 Wochen schon erlebt und letzte Woche war es soweit, ich habe eine Beerdigung gehalten eines 40-jährigen Familienpapas. Tod hat Zerbruch gebracht in Leben und in die tiefsten Tiefen gerissen. Das war echt schwierig. Und wenn wir uns dann Lob und Dank Raum lassen, dann zieht es uns weiter in die Tiefe. Aber wenn wir uns immer wieder entscheiden, auf Gott zu schauen, zu sagen, Gott, du alleine rettest, ich brauche dich. Und ihn loben und danken für das, was er schon getan hat am Kreuz. Dann können wir trotz tiefster Tiefen immer wieder neu aufstehen und in seine Gegenwart treten. Uns neu füllen lassen, aus der Tiefe herausreißen lassen und uns in seine Herrlichkeit, in sein Licht stellen. Und ich glaube, eins, was wir daraus wirklich mitnehmen können, ist, dass Dank hier auch ein Schlüssel, ein Gamechanger war bei Jona. Und das ermutigt und fordert uns heraus, auch in guten Zeiten Dankbarkeit einzuüben. Wenn du vielleicht vom Arzt wiederkommst, der einen Gesundheitscheck gemacht hat und der gesagt hat, du bist nicht krank, du hast eben keine unheilbare Krankheit. Wie sehr nehmen wir unsere Gesundheit als selbstverständlich? Und wie könnte es für uns ein guter Schritt sein, zu sagen, wenn wir so Ähnliches erleben, auf die Knie zu gehen und zu sagen, Gott, danke, dass du Leben und auch Gesundheit schenkst. Es ist ein großes Geschenk und Gnade. Und in Momenten, wo wir uns vielleicht verabschieden, wie auf der Beerdigung des 40-jährigen Papas in dieser Woche, dann macht es mich dankbar für mein kostbares Leben. Für jeden Moment, den ich erleben darf, mit meiner Familie, mit anderen Menschen, für Bewahrung, die ich erlebt habe. Und im tiefen Tal ist es Dank und Lobpreis, der uns etwas kostet, der nicht leicht fällt, in diesen Tiefen sich dafür zu entscheiden und zu sagen, Gott, trotz allem lobe ich dich. Aber es ist genau dieser Dank und Lobpreis, der uns stärkt und der uns aus der Tiefe herausholt in Gottes herrliche Gegenwart. Dass wir wirklich, wie dieses sprichwörtlich heißt, erleben dürfen, wir können nicht tiefer fallen als in seine Hand. Und er fängt uns auf und hebt uns wieder hinauf. Jona bekennt am tiefsten Punkt im Bauch des Wales, am tiefsten empfundenen Ort der Tiefe, dem Totenreich, die Rettung liegt alleine bei Gott. Und das ist das Höchste in unserem Leben, Gott als Herrn und Retter anzuerkennen, ihn anzunehmen und ihm zu danken, dass er uns aus der Tiefe herausholt. Und ich möchte schließen mit einem Zuspruch und Segen und gleich überleiten in den Lobpreis, aber ein Vers, den ich als Gebet uns sprechen möchte, aus Kolosser 3, Vers 15. Der Friede, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Und die einzig angemessene Reaktion auf das, was wir hier bei Jona eigentlich entdecken können, ist eben Lobpreis. Und heute haben wir vielleicht keine Live-Musiker hier, aber das hält uns nicht davon ab, dass wir einfach in Gottes Gegenwart treten können, mit Lobpreis und mit Dank und mit gesungenen Liedern und leise und lauten Gebeten ihn ehren können. Vielleicht ganz neu zu ihm zu rufen, aus der Tiefe meines Herzens, wo ich gefühlt wirklich tief und entfernt bin, Stücke von Gott weit weg, und zu sagen, Gott, hilf mir. Du allein rettest. Ich will dir danken, Herr, für das, was du getan hast. Und ich möchte überleiten, bevor wir jetzt mit Liedern Gott anbeten, noch einen Psalm mit uns lesen. Psalm 84. Sehnsucht nach Gottes Heiligtum, nach Gottes herrlicher Gegenwart, auf beschwingte Weise zu begleiten. Wie schön sind doch deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Ich sehne mich von ganzem Herzen, ja, ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen am Heiligtum des Herrn. Mit Leib und Seele jubel ich dem lebendigen Gott zu. Selbst der Spatz hat ein Zuhause gefunden, die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen versteckt hat. Nämlich bei deinen Altären. Du allmächtiger Herr, mein König und mein Gott. Glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. Sie werden dich für immer preisen. Glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat. Alle die, deren Herzen erfüllt ist von dem Wunsch, zu deinem Heiligtum zu pilgern. Durchqueren sie das Tal der Dürre, so wird es durch sie zu einem Ort mit Quellen. Und auch der Herbstregen schenkt dem Tal wieder Fruchtbarkeit. Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft, bis sie dann vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Herr, du allmächtiger Gott, höre mein Gebet, schenk mir ein offenes Ohr, du Gott der Nachkommen Jakobs. Achte doch auf unseren König, der uns Schutz bietet, o Gott. Ja, blicke wohlwollend auf das, der von dir gesalbt wurde. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als 1000 andere sonst. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als dort zu wohnen, wo die Gottlosigkeit herrscht. Denn Gott, der Herr, ist unsere Sonne. Er beschützt uns wie ein Schild. Gnade schenkt der Herr und er lässt uns zu Ehren kommen. Denen, die aufrichtig ihren Weg gehen, enthält er nichts Gutes vor. Allmächtiger Herr, glücklich zu nennen ist der Mensch, der auf dich vertraut. Halleluja. Amen.